Nähnesseln gesetzt. Geschrieben von Isegrim W. Devot. Christina zupfte gedankenverloren ein paar junge Brennnesseltriebe aus dem großen, üppigen Strauch, der in einem Blumentopf auf der Fensterbank ihres Wintergartens stand. In der dunklen Jahreszeit war sie es gar nicht gewohnt, dass ihre Gelenke so stark geschwollen waren wie jetzt. Im Sommer kam dies öfters vor, weswegen dann auch stets getrocknete Brennnesseln an der Wand hingen. Heute jedoch musste sie sich mit den jungen Trieben behelfen. Auch damit konnte man einen schmackhaften Tee zum Entwässern zubereiten. Wahrscheinlich hatte sie in den letzten Tagen einfach zu lange in den Geschäften an den Kassen angestanden, als sie die Weihnachtseinkäufe erledigte. Bewegung tat ihr in der Regel gut, stehen nicht. Sie legte die Pflänzchen in ihre große Lieblingstasse und nahm in der Zeit, in der das Wasser aufkochte, den Honig aus dem Schrank und einen Teelöffel aus der Schublade. Vorsichtig goss sie das heiße Wasser dann über das Grün. Während der Tee zog, fiel ihr Blick auf den eingerahmten Vertrag, der über dem Küchentisch hing, und schmunzelnd wanderten ihre Gedanken zurück zu dem Wochenende, an welchem dieser Vertrag ausgehandelt wurde und sie zum ersten Mal Bekanntschaft mit Brennnesseln durch die Hand ihres Herrn machen durfte. Sie hatte, wie immer im Vorfeld, die Aufgabe bekommen, sich um eine Unterkunft zu bemühen, und war auf diese Hütte im Wald gestoßen, weit weg von der Zivilisation. Nur ein einsamer Bauernhof war in der Nähe auf dem Satellitenbild zu erkennen gewesen. Den Schlüssel musste sie vorher bei der Besitzerin aus dem Dorf abholen. Diese warnte sie vor, dass der Weg zum Jägerhaus ziemlich staubig sei und sie deswegen mit etwas Abstand hinter ihr herfahren solle. Dann ging die Fahrt los, aus dem Dorf raus, links in einen Feldweg hinein, vorbei an Feldern, Hochsitzen, Baumgruppen und durch das Gelände des Bauernhofes hindurch dauerte die Fahrt bestimmt 10 Minuten. Christina bemühte sich, die Abzweigungen im Gedächtnis zu behalten. Schließlich musste sie ihren Herrn ja hinterher zur Hütte lotsen. Tatsächlich wirbelte die trockene Erde trotz moderater Geschwindigkeit so viel Staub hoch, dass sie das Auto vor ihr teilweise nicht mehr erkennen konnte. Am Feriendomizil angekommen, machten die beiden einen kurzen Rundgang, bevor sich die Vermieterin wieder verabschiedete. Christina bekam noch die Warnung zu hören, dass es dauern könnte, bis im Badezimmer das warme Wasser ankäme und dass das Handynetz hier oben nicht das Beste sei. Sie holte ihren kleinen Koffer und die Spieletasche aus dem Auto, begann auszupacken und guckte sich dann genauer um. Die Möblierung hätte nicht skurriler sein können. Das Schlafzimmer im Obergeschoss wohnlich, mit dunklem Holz eingerichtet, bezogene Betten und ein toller Ausblick über die angrenzenden Felder und Wälder. Die Treppe nach oben war sehr schmal, steil und ohne Handlauf. Die Küchenmöbel sahen aus wie aus der Haushaltsauflösung ihres Opas, schmucklos, zweckmäßig, einfach nur hässlich. Das Wohnzimmer hingegen war zum Verlieben. 2 Sofas in schwarzem Holz mit braun-rot-orange gemusterten Sitzflächen, ein schwarzer Couchtisch, ein kleiner schwarzer Ofen und afrikanische Dekoration ließen den Raum wohnlich und gemütlich aussehen. Durchs Wohnzimmer hindurch gelangte man zur Terrasse und in den weitläufigen Garten. Ganz klein sah Christina am Ende dieses Gartens das Gehöft, durch das sie auf dem Hinweg gefahren waren. Sie hörte das leise Muhen der Galloway-Rinder, die dort scheinbar gezüchtet wurden, und das laute Zetern eines Vogels in der Tanne am Haus. Dann klingelte ihr Handy. Stefan, ihr Herr, war kurz vor dem Ziel und benötigte eine Wegbeschreibung. Die Verbindung brach immer wieder ab. Christina wanderte durch das Haus, um irgendwo ein stabiles Netz zu haben. Schließlich ging sie aus der Haustür raus und blieb vor dem Haupteingang stehen. Sie beschrieb ihm, dass er sich immer rechts halten müsse an den Abzweigungen und flitzte dann nochmal schnell ins Badezimmer, um sich frisch zu machen. Kurz danach klingelte das Handy wieder. »Du kommst jetzt sofort runter zur Hauptstraße und holst mich da ab. Sofort! Ich bin so gefahren, wie du gesagt hast, da geht's irgendwann nicht weiter, da ist ein Steinbruch. Und lass das Handy über die Freisprechanlage an.« Oh, der Ton verhieß nichts Gutes. Hoffentlich verfranzte sie sich auf dem Weg jetzt nicht auch noch. Dann würden sie beide im Wald übernachten oder nochmal die Vermieterin um Hilfe bitten müssen. Die Telefonnummer hatte sie vorsichtshalber schon vor der Anfahrt eingespeichert. Während der Fahrt merkte sie etwa bei der Hälfte, wo der Fehler lag. An einer einzigen Weggabelung hätte er geradeaus fahren sollen statt rechts. Sie beichtete ihm dies auch gleich übers Telefon und entschuldigte sich kleinlaut. Unten an der Hauptstraße, am Anfang des Feldweges, sah sie sein Auto stehen. Er setzte zurück, damit sie wenden konnte, und schaute sie böse an. Sie überlegte, ob sie aussteigen und ihn begrüßen sollte. Mit schneidendem Tonfall wies er sie jedoch an, vorauszufahren. »Ja, mein Herr«, antwortete sie kleinlaut und fuhr mit schlechtem Gewissen vor ihm her. Durch den aufgewirbelten Staub konnte sie ihn nur ab und an sehen. Über das Handy hielt er Kontakt. An der Stelle, die sie ihm falsch beschrieben hatte, gab sie ihren Fehler erneut zu. Am Haus angekommen, stiegen beide aus ihren inzwischen total verstaubten Autos. Sein schwarzes sah nicht besser aus als ihr weißes. Da war am Montag wohl ganz dringend eine Fahrt durch die Waschanlage notwendig. Zögernd trat Christina auf ihren Herrn zu, senkte den Kopf. »Die Strafe dafür gibt es nachher. Jetzt möchte ich erst mal eine Führung«, sagte er leise und bestimmt, zog sie zu sich ran, griff ihr in die Haare und küsste sie. Seufzend schmiegte sie sich an ihn, genoss seine Nähe, seinen Geruch und seinen liebevollen Kuss. Sanft schob er sie von sich, sie holte den Hausschlüssel aus ihrer Tasche, er seine kleine Reisetasche aus dem Kofferraum, dann gingen sie zusammen hinein. Ihr Herr war, genau wie sie vorher, überrascht von den zusammengewürfelten Möbeln und begeistert von der Lage des Häuschens. »Hier wird dich niemand hören«, sagte er grinsend, wohl wissend, was dieser Satz in ihrem hübschen Köpfchen und in ihren unteren Gefilden auslöste. Er wies sie an, ihn bis auf die Unterhose auszuziehen. Sie genoss es, ihn erst von den Schuhen zu befreien, dann von den Socken, der Jeans und ihm zum Schluss sein T-Shirt über den Kopf zu ziehen. Genüsslich atmete sie dabei tief ein. Sie liebte seinen Eigengeruch. Nachdem sie seine Kleidung ordentlich beiseite gelegt hatte, packte er sie am Handgelenk, zog sie neben das große Sofa, drückte sie mit ihrem Oberkörper über die Seitenlehne und schob den Saum ihres Hängekleidchens hoch. Christina schreckte aus ihren Gedanken hoch, als der Küchenwecker mit einem Klingeln anzeigte, dass ihr Brennnesseltee fertig sei. Sie fischte die Pflänzchen heraus und rührte einen Teelöffel Honig hinein. Dann setzte sie sich mit der dampfenden Tasse an den Tisch. Sie pustete langsam in die heiße Flüssigkeit, nahm vorsichtig einen Schluck und träumte sich wieder zurück in jenes Wochenende. Da sie auf seine Anweisung hin zu ihren Treffen immer ohne Slip erschien, leuchtete ihm, wie erwartet, ihr blanker Hintern entgegen. Er streichelte die warme Haut, die in Erwartung auf seine Hand schon eine Gänsehaut bildete. »Wo ist die Spieletasche?«, fragte er und zog seine Hand zurück. Christina beeilte sich, ihm zu sagen, dass sie neben dem Ofen stand, und unterdrückte ihre Enttäuschung. »Da es nicht das erste Mal ist, dass du mich mit einer schlechten Wegbeschreibung in die Irre schickst, bekommst du jetzt 20 mit der Tors«, hörte sie ihn sagen und spürte, wie er das verhasste Schlaginstrument über ihren Hintern und ihre Oberschenkel streichen ließ. »Bist du bereit?« Christina zögerte. Es war ungewohnt, dass er nicht, wie sonst immer, ihren Hintern mit der Hand aufwärmte. Andererseits wusste sie aus Erfahrung, dass er sie nicht überfordern würde. Ihr Herr ahnte, was in ihr vorging, beugte sich von hinten über sie, presste seine Beine an ihre, seinen Bauch auf ihren Rücken, seine Arme auf ihre Arme und legte die Tors auf dem Sofa ab, so dass sie sie sehen konnte. Sie atmete tief ein und aus, stellte sich gedanklich auf die Schläge ein und sagte schließlich mit fester Stimme, »Ich bin bereit, mein Herr.« Er richtete sich auf, nahm die Tors in die Hand und strich damit wieder über ihre Haut, schenkte ihr so noch ein bisschen zusätzliche Zeit, um sich auf das Schlaginstrument einzustellen. Dann fiel der erste Schlag quer über ihre rechte Pobacke und der zweite auf die linke gleich hinterher. Christina beeilte sich, laut und deutlich mitzuzählen, um ihn nicht noch mehr zu verärgern. Die nächsten vier zischten auf ihren Hintern, die vier danach trafen ihre Oberschenkelrückseite rechts und links und zwiebelten echt gemein. Ihr Herr legte die Tors auf ihrem Rücken ab und streichelte ihre erhitzte Haut. Dankbar drückte sie sich seinen Händen entgegen. Dann ging es weiter. Wieder fiel er auf die Oberschenkel. Ihre Stimme fing an zu zittern und sie überlegte ganz kurz, ob sie um eine Pause bitten sollte. Da fühlte sie, wie er von hinten in sie eindrang. Auch das war eine Premiere. Noch nie zuvor hatte er sich sexuell während einer Strafe an ihr bedient. Sex hatten sie bisher immer unabhängig von Spiel oder Strafen zelebriert. Ambivalente Gefühle stiegen in ihr auf. Einerseits war sie froh, dass sie dadurch eine Atempause bekam, andererseits fühlte sie sich gedemütigt. Das Schmatzen ihrer Nässe, das ihre Ohren wahrnahmen, gelangte nur zögerlich auch als Erkenntnis zu ihrem Verstand und zeigte, dass zumindest ihr Körper es geil fand. Da war es auch schon wieder vorbei. Er zog sich zurück und sie erschauderte, weil ihr seine Nähe fehlte. »Wo waren wir?«, fragte er. Christina überlegte kurz und antwortete, »Bei 14, mein Herr.« »Die letzten 6 gibt es ohne Pause. Bereit?« Sie wappnete sich innerlich kurz, nickte dann und antwortete, »Ja, mein Herr.« Zum Glück klatschte die Tors jetzt nur noch auf ihre Pobacken, nicht mehr auf die Schenkel. Stefan legte das Strafinstrument zur Seite, zog Christina hoch und in seine Arme. Wie immer war das, was vorher noch zwischen ihnen stand, jetzt abgegolten und vergessen. Christina schmiegte sich in seine Arme. Tränen der Erleichterung liefen ihr über die Wangen. Noch völlig überrumpelt von dem sexuellen Zwischenspiel, fühlte sie sich auf einmal sehr klein und extrem devot. Sie hatte den ganz starken Drang, sich auf den Boden hinunter zu seinen Füßen zu begeben, sich dort klein zu machen und zu knien. Sofort und ohne nachzudenken gab sie diesem Drang nach. Erschrocken und reflexartig griff Stefan zu, weil er dachte, sie würde mit einem Kreislaufkollaps zusammensacken. Als er realisierte, dass sie lediglich ganz tief in ihrer Devotion war, unterstützte er ihr Gefühl, indem er seinen nackten Fuß auf ihren Rücken stellte und sie langsam weiter herunterdrückte, bis sie flach wie eine Flunder auf dem Boden lag. Nach einer gefühlten Ewigkeit regte sich Christina wieder. Er nahm den Fuß von ihrem Rücken, um ihr die Gelegenheit zu geben, sich aufzurichten. »Langsam«, ermahnte er sie. Sie hob den Kopf, umfasste seine Knöchel und drückte ihm sanft und hingebungsvoll einen Kuss auf jeden Fußrücken, bevor sie sich seiner Ermahnung folgend im Schneckentempo aufrichtete. Als sie stand, holte sie tief Luft und lächelte ihn dankbar und ein wenig schüchtern an. Er erwiderte das Lächeln mit Stolz und Rührung in seinen Augen. Immer wieder war er verblüfft, wie tief ihre Devotion teilweise sein konnte, obwohl sie sich ansonsten als starke Frau präsentierte, die nicht auf den Mund gefallen war. Letzteres zeigte sich prompt, als er meinte, »Dann können wir uns ja jetzt dem Vertrag widmen, bevor wir essen gehen.« Und sie daraufhin trocken antwortete, »Ja, aber ich würde dir auch gern den Hintern versohlen vorher, damit auch du mit einem glühenden Arsch auf deinem Stuhl sitzt.« Grinsend löste er sich von ihr, drehte sich um und wackelte mit dem Hintern. Ab und an erlaubte er ihr zu switchen. Beide genossen die gelegentlichen Ausflüge in die jeweils andere Rolle. Sie nahm ihn an die Hand und zog ihn in die Küche, wo sie sich auf einen der Stühle setzte. Er legte sich erwartungsfroh über ihre Beine, sie zog ihm langsam den Slip bis zu den Kniekehlen hinunter und erfreute sich an seinem genüsslichen Brummen. Dann ließ sie ihre rechte Hand zügig auf seinem Hintern und den Oberschenkelrückseiten tanzen, bis seine Haut einen satten Rotton angenommen hatte. Er stand wieder auf, zog sich den Slip hoch, rieb seinen Hintern und meinte, »Meine Güte, du hast eine ordentliche Handschrift heute, war aber geil.« Schelmisch grinsend antwortete Christina, »Tja, gleichberechtigtes Verhandeln setzt auch einen brennenden Hintern bei beiden voraus.« Dann schenkte sie 2 Gläser Wasser ein und kramte die mitgebrachten Papiere und Stifte hervor. Stefan holte in der Zeit sein T-Shirt aus dem Wohnzimmer und zog es sich an. Schon länger hatte er sie mit Andeutungen verunsichert, dass er gern einen Vertrag zwischen ihnen verfassen wolle, damit einiges ganz klar definiert sei und sie noch mehr das Gefühl hätte, sein Eigentum zu sein. Zu ihrem Glück und seinem Pech wartete er mit der tatsächlichen Durchführung so lange, bis das gelegentliche Switchen zu einer Gewohnheit geworden war und somit die vertraglich festgehaltenen Regeln auch für ihn gelten würden, wenn sie ihn dominieren durfte. Auf seine Anweisung hin hatte sie vor dem aktuellen Treffen mehrere BDSM-Vertragsentwürfe aus dem Internet zusammengesucht und ihre individuellen, schon mündlich geltenden Regeln in Kurzform notiert. 2 Stunden lang saßen sie nun am Küchentisch, formulierten, verwarfen, formulierten neu, verhandelten hart auf Augenhöhe, lachten über witzige Passagen aus den Beispielverträgen und einigten sich dann auf einen einseitigen Vertrag sowie ein Subregelwerk als Anhang. Sie würde das Ganze noch von einem befreundeten Juristen gegenlesen lassen und dann auf schönes Papier drucken. Als weitere Aufgabe sollte sie noch zur Situation passende Siegelsymbole finden, diese am Ende des Vertrages einfügen und das fertige Schriftstück in zweifacher Ausfertigung zum nächsten Treffen mitbringen, damit es dann unterschrieben werden konnte. Beiden war klar, dass so ein Vertrag rechtlich nicht bindend war, aber es gab ihrer Beziehung einen zusätzlichen Kick. Christina stand auf, stellte die leere Tasse in den Geschirrspüler und ging zu ihren heißgeliebten Brennnesseln in den Wintergarten zurück. Ihre Finger strichen über das satte Grün. Dann schob sie den Ärmel ihres Kleides hoch und fuhr mit der Innenseite ihres nackten Armes über die Nesselblättchen. Schaudernd genoss sie das Zwiebeln und Brennen, das entstand, als die feinen Härchen abbrachen und die bekannte Hautreaktion auslösten. Niemand konnte nachvollziehen, dass sie sich freiwillig und gern den Nesseln aussetzte. Überall erntete sie stets Erstaunen und Unverständnis, sogar bei den Mitgliedern ihres BDSM-Forums. Stefan und sie hatten nach anfänglichen Startschwierigkeiten eine Möglichkeit gefunden, sie vor ihren Treffen nicht ständig in Schockstarre fallen zu lassen. Er kündigte Handlungen, die er für die Zukunft plante, lange vorher an, und sie lernte, ihm zu vertrauen, dass er gedanklich manchmal härter war als bei den Treffen. Genauso handhabte er das mit den Brennnesseln. Irgendwo hatte er die Idee aufgeschnappt und sie in virtuellen Spielen und auch in Telefonaten darauf vorbereitet, was ihr irgendwann blühen würde. Im Sommer ließ sie dann, wenn sie versehentlich bei der Gartenarbeit mit den Pflanzen in Berührung kam, den Gedanken zu, dies auch zu seinem Vergnügen zu ertragen. Der Sommer ging ins Land und er vergaß seinen Wunsch scheinbar immer wieder, oder andere Spielvarianten erschienen ihm reizvoller. Christina betrachtete die Quaddeln auf ihrer Haut und ihre Gedanken flogen zurück in das einsame Haus.